Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen und mit dabei heute Abend Andreas Keckelt für den Sport und Konstantin Schreiber nachher mit weiteren Nachrichten.
Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Auch einen Tag danach sind bei der Münchner Sicherheitskonferenz die scharfen Attacken von US-Vizepräsident J.D. Vance gegen die Europäer wohl kaum verdaut und vielmehr viele Fragen offen. Aber viel Zeit zum Analysieren gab es nicht, denn es folgten schon die nächsten Entwicklungen. Während der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky heute in München auf der Bühne stand, telefonierte im Laufe des Tages der neue US-Außenminister Marco Rubio mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov. Um erste direkte Verhandlungen zwischen den USA und Russland über ein Ende des Krieges schon kommende Woche in Saudi-Arabien vorzubereiten. Die Ukraine selbst soll auch beteiligt sein. Ob die Europäer dabei sind, bleibt unklar. Wie der neue US-Kurs in München heute ankam, fassen Alf Meyer und Ilanit Spinner zusammen.
Minutenlanger Applaus für den ukrainischen Präsidenten. Zelensky wird gefeiert, noch bevor er mit seiner Rede beginnt. Die Konferenzteilnehmer wie gelöst nach der gestrigen Abrechnung des amerikanischen Vizepräsidenten mit Europa. Doch J.D. Vance' Worte hallen nach und bereiten auch Zelensky große Sorgen. Eindringlich fordert er Europa auf, mehr militärische Verantwortung zu übernehmen. Wir können nicht ausschließen, dass die Amerikaner Nein zu Europa sagen würden, wenn es bedroht wird. Viele Politiker haben darüber gesprochen, dass Europa eigene Streitkräfte braucht. Eine europäische Armee. Im anschließenden Gespräch geht es dann um die Gefahr, die von Russland für ganz Europa ausgeht und natürlich um das Telefonat zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin.
I told Trump.
Ich habe Trump gesagt, dass Putin Angst vor ihm hat.
Yes, and he.
Und Trump hat mich gehört.
And now Putin knows.
Und jetzt weiß es auch Putin. Zelensky will mitverhandeln, doch die neue US-Regierung unter Trump ist kein verlässlicher Partner mehr. Auch nicht für Deutschland und Europa, das ist spätestens seit gestern klar. Bundeskanzler Scholz kritisiert noch einmal die Belehrungen der Amerikaner in Sachen Demokratie.
Das gehört sich nicht, erst recht nicht unter Freunden und Verbündeten. Das weisen wir entschieden zurück. Wie es mit unserer Demokratie weitergeht, das entscheiden wir selbst.
Der Graben zwischen den USA und Europa so tief wie nie zuvor. Militärexperten auf der Münchner Sicherheitskonferenz sprechen von einem Wendepunkt in den transatlantischen Beziehungen.
Sondern man muss als Europäer einfach akzeptieren, die Amerikaner wollen keine europäische Macht im sicherheitspolitischen Sinne mehr sein, vollumfänglich. Sie sind nicht mehr bereit, die europäische Sicherheit zu garantieren. Sie wollen raus aus Europa.
Eine eigenständige europäische Armee hält Marsala für unrealistisch, setzt stattdessen auf engere Kooperation europäischer Streitkräfte. Das fordert auch Unionskanzlerkandidat Merz in einer Diskussionsrunde zur Ukraine. Ich kann nicht akzeptieren, dass wir mehr als 150 verschiedene Waffensysteme produzieren innerhalb der EU und immer mehr und mehr Geld ausgeben für diese unterschiedlichen Systeme. Europa muss schnell Lösungen finden und sich geschlossen präsentieren, um den Amerikanern auf Augenhöhe zu begegnen. Schwierig, aber nicht aussichtslos, ein Kitten der transatlantischen Beziehungen.
Gerade in stürmischen Zeiten ist es so wichtig, dann auch mal in Ruhe miteinander zu sprechen, weil wir hier sehr unterschiedliche amerikanische Stimmen gehört haben. Wir haben deutlich gemacht, dass das unsere europäische Demokratie ist, wo sich von außen niemand einzumischen hat. Und in anderen Gesprächen habe ich ganz viele Schnittmengen erlebt.
Am Montag hat jetzt erst einmal Europa die Chance, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. In Paris sollen sich die EU-Partner zu Ukraine-Beratungen treffen.
Und wir bleiben in München. Der Anschlag vom Donnerstag, bei dem ein Kleinwagen in eine Kundgebung gefahren war, hat nun doch zwei Todesopfer gefordert. Ein 2-jähriges Mädchen und ihre 37-jährige Mutter erlagen ihren schweren Verletzungen, die sie bei dem Anschlag erlitten hatten. Bereits am Nachmittag hatte Bundeskanzler Olaf Scholz gemeinsam mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und Bundesjustizminister Volker Wissing den Tatort in der Münchner Innenstadt besucht. Der Kanzler legte eine Blume nieder und sagte anschließend:
Diejenigen, die solche Taten begehen, müssen immer wieder damit rechnen, dass wir mit aller Härte gegen sie vorgehen. Und das ist auch notwendig. Es bleibt bedrückend Und es ist etwas, was uns alle mahnen muss, dass wir alles unternehmen müssen, was in unserer Macht steht, um solche Taten zu verhindern.
Moritz Bartscheider in München. Kurz nach der Nachricht über den Tod der Mutter und ihrer Tochter hat sich die Familie der beiden zu Wort gemeldet. Was hat sie gesagt?
Der Vater bzw. Ehemann der beiden Verstorbenen hat sich in einem Statement an die Öffentlichkeit gewandt. Darin dankt er zuerst der Polizei und Rettungskräften, dem Klinikpersonal, Ärztinnen und Ärzten und auch seinem privaten Umfeld, was ihn wohl gut aufgefangen hat in den Tagen seit der Tat vom Donnerstag. Darüber hinaus beschreibt er seine Frau und seine Tochter auch etwas. Die Frau ist als Kind aus Algerien nach Deutschland gekommen, hat auch hier studiert, arbeitete als Ingenieurin bei der Stadt München in der Stadtentwässerung. Und er beschreibt sie auch menschlich etwas. Ich zitiere, sie war ein Mensch, der sich für Gerechtigkeit eingesetzt hat, war aktiv für Solidarität, Gleichheit und setzte sich für ArbeitnehmerInnenrechte ein und gegen Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung. Ihr war es ein großes Anliegen, diese Werte auch ihrer Tochter mitzugeben. Und vielleicht auch deshalb war die Frau mit dem Kind bei dem Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi hier am Donnerstag mit dabei. Und eines ist der Familie noch ganz wichtig, das betonen sie in dem Statement und haben sie auch in einem Gespräch gegenüber der Süddeutschen Zeitung betont. Diese Todesfälle sollen nicht instrumentalisiert werden, sollen nicht für Hass und Hetze herhalten. Das ist der Familie ein sehr großes Anliegen. Während wir hier stehen, kommen auch mehr und mehr Menschen an den Tatort, um Anteil zu nehmen. Die Stimmung ist nach wie vor und vielleicht auch gerade seitdem sehr bedrückt.
Moritz, vielen Dank für die Informationen nach München. Das Gespräch haben wir aus technischen Gründen vor der Sendung geführt. Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten. Konstantin, mit dir.
Tagelang stand der Geisel-Deal zwischen Israel und der Hamas auf der Kippe. Am Vormittag hat die Terrororganisation dann aber doch drei weitere Männer freigelassen. Sie waren fast 500 Tage lang in der Gewalt der Islamisten. Wie schon zuvor hat die Hamas die Freilassung der Geiseln inszeniert und die Männer auf einer Bühne vorgeführt. Erst danach wurden sie von den Terroristen an das Internationale Rote Kreuz übergeben. In Tel Aviv wurde die Freilassung der drei Männer bejubelt. In Dresden haben tausende Menschen gegen einen Aufmarsch von Neonazis demonstriert. Anlass des Treffens der rechten Szene war das Gedenken an die Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um Rechtsextremisten und Gegendemonstranten zu trennen. Bis auf wenige Zwischenfälle sei es ruhig geblieben. Dresden war im Februar 1945 durch alliierte Luftangriffe zerstört worden. Die Stadt wehrt sich immer wieder gegen Versuche der rechten Szene, das Gedenken für ihre Zwecke zu missbrauchen. Der US-Milliardär Elon Musk ist vorerst damit gescheitert, das KI-Unternehmen OpenAI zu übernehmen. Der Vorstand habe Musks Versuch, seine Konkurrenz auszuschalten, einstimmig abgelehnt, hieß es in einer Mitteilung. Musk hatte Anfang der Woche ein Übernahmeangebot von knapp 100 Milliarden Dollar für OpenAI abgegeben. Er gehörte selbst zu den Gründern, schied aber 2018 aus. Seitdem hat sich das Start-up mit ChatGPT zu einem weltweiten Anführer in Sachen künstlicher Intelligenz entwickelt. In Serbien gehen die Demonstrationen gegen die Regierung weiter. Am heutigen serbischen Nationalfeiertag gingen wieder tausende Menschen auf die Straße. Zentrum der Aktionen war diesmal Kragujevac, die viertgrößte Stadt des Landes. Ausgelöst wurden die Proteste im November durch den Einsturz eines Bahnhofs vor Dace Novi Sad. 15 Menschen kamen ums Leben. Aus Sicht der Demonstranten verzögert Präsident Vucic die Aufarbeitung. Die Regierung sei korrupt und für das Unglück verantwortlich.
Freiheit kann man nur verteidigen, wenn man sie lebt. Und das habe Gerhard Baum verkörpert. So würdigte Bundespräsident Steinmeier den FDP-Politiker, der sich Zeit seines Lebens für die Demokratie, für Menschenrechte einsetzte. Der frühere Bundesinnenminister redete auch seiner Partei, der FDP, immer wieder ins Gewissen, wenn er das Gefühl hatte, sie komme vom richtigen Weg ab. Der Mahner, Impulsgeber und überzeugte Demokrat Gerhard Baum ist nun im Alter von 92 Jahren gestorben. Rupert Wiederwald blickt auf dessen Leben zurück.
Bis zuletzt meldete er sich zu Wort. Auch im hohen Alter gab Gerhard Baum regelmäßig Interviews und trat in Talkshows auf, stritt für die Freiheit, die Menschenwürde, die Demokratie, immer leidenschaftlich und streitbar in der Sache und versöhnlich im Ton.
Ich habe das Glück, eben in Frieden und Freiheit zu leben. Und deshalb habe ich mich auch für die Menschenrechte engagiert. Nämlich für die, die dieses Glück nicht haben auf der Welt.
Geboren 1932 in Dresden, erlebte Gerhard Baum mit 13 Jahren die Bombardierung der Stadt. Krieg, Flucht und die Gräuel des Nationalsozialismus, Erfahrungen, die ihn prägten. Der FDP-Politiker wurde 1978 Bundesinnenminister. In diese Zeit fiel der Kampf gegen den RAF-Terror. Sein Ziel dabei, der Schutz der bürgerlichen Freiheiten. Auch nach seiner politischen Karriere blieb er ein Anwalt der Bürgerrechte, stritt vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den sogenannten großen Lauschangriff, die Vorratsdatenspeicherung, das Luftsicherheitsgesetz und bekam Recht. Baum blieb Zeit seines Lebens in der FDP und erhob auch dort seine Stimme, wenn er es für nötig befand. Das war oft.
Wo ist liberale Außenpolitik sichtbar? Europapolitik, Umweltpolitik, Bildungs-, Wissenschaftspolitik. Das ist, wir sind nicht nur eine Partei des Finanzministers, so wichtig das auch ist. Wir müssen umfassend auch mit neuem Personal sichtbar werden.
Die aktuelle politische Entwicklung verfolgte und kommentierte Baum bis zuletzt. Der Druck auf die westlichen Demokratien trieb ihn um, genau wie das Erstarken rechtsextremer Parteien weltweit.
Es ist die schwerste Krise, die ich erlebe. Aber ich ende nicht in Verzweiflung. Wir haben die Kraft, diese Demokratie und die Demokratien überhaupt haben die Kraft, damit fertig zu werden. Wenn sie das nur aktiv machen.
Nach 92 Jahren ist diese Stimme nun verstummt. Gerhard Baum starb in der Nacht zum Samstag in seiner Wahlheimat Köln.
Und damit kommen wir zum Sport und zunächst zur Fußball-Bundesliga, wo Borussia Dortmund, Andreas, nicht aus dem Stolpern herauskommt.
Ja, und ich bin mir sicher, das hat sich Niko Kovac auch ganz anders vorgestellt. Das 0:2 heute in Bochum war die zweite Pleite im zweiten Ligaspiel unter seiner Regie. Und das Frustrierendste dabei, nach einem guten Spiel in Lissabon in der Champions League, sah es heute wieder so aus, als wäre der BVB von allen guten Fußballgeistern verlassen. Wobei das nicht die stolze Leistung der Bochumer schmälern soll, die heute ihren ersten Heimsieg in diesem Revierderby seit 18 Jahren einfahren konnten. Perfekt gemacht von einem, der gerade mal seit 2 Wochen das Trikot des VfL trägt.
Bochum tanzt den Sirtaki. Ab sofort läuft beim VfL eine neue Tormelodie. Zu Ehren des griechischen Doppeltorschützen Georgios Massouras, der ganze 110 Sekunden braucht, um 2 Tore gegen den großen Reviernachbarn aus Dortmund zu erzielen. Das 1:0 in der 33. Minute nach Vorarbeit von Philipp Hofmann. Und das 2:0 in der 35. Minute nach einem groben Schnitzer von Dortmunds Niklas Süle. Der griechische Winterneuzugang, erst cool, dann on fire. Ich werde in den nächsten Wochen hart arbeiten, um unser großes Ziel, den Klassenerhalt, zu erreichen. 4 Minuten vor der Pause gab es nach Patzer von Ordetz plötzlich die Riesenchance für Dortmund. Aber Gerassi vergibt frei vor Timo Horn, der heute erstmals für den erkrankten Patrick Drewes im VfL-Tor steht. Der Bochumer Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können, aber Massouras lässt den Dreierpack in der 69. Minute liegen. Für Dortmunds neuen Trainer Niko Kovac war es in seinem 2. Bundesligaspiel mit dem BVB die 2. Niederlage.
Wir kassieren 2 komplette Eiertore. Manchmal ist der Fußballer-Jargon einfach sowas von auf den Punkt. Aus Stuttgarts Nick Woltemade sprach einfach der abgrundtiefe Frust nach dem 1:2 des VfB zu Hause gegen Wolfsburg. Und recht hat er ja. Die Stuttgarter haben sich einfach mehr als ungeschickt angestellt heute und sind auch nicht ganz unwesentlich auf einen Gegner getroffen, der sich in dieser Saison nicht lange bitten lässt.
Wolfsburgs Trainer Ralf Hasenhüttl in Stuttgart. 3 Punkte, kollektiver Jubel.
Was kann das mit der Mannschaft machen, so ein 2-1 in Stuttgart?
Viel, weil nicht nur die Tatsache, dass sie jetzt 2 Tage frei haben, sondern auch die
Das ist das Wichtigste.
Ja, für die Jungs wahrscheinlich schon. Aber für uns vor allem, dass wir gesehen haben, dass wir jetzt auch mal dran waren gegen so einen großen Gegner, sage ich immer, weil das sind Mannschaften, die auf den Champions-League-Plätzen unterwegs sind, dass wir auch in der Lage sind, die zu schlagen.
72 Minuten passierte auf beiden Seiten relativ wenig. Dann hatte der eingewechselte Nick Woltemade seinen großen Auftritt allein gegen alle. 198 filigrane Zentimeter, feine Technik, die Stuttgarter führen. Nur 5 Minuten später trafen die Wolfsburger zum Ausgleich. Ein schneller Konter reichte, der ehemalige Stuttgarter Thiago Tomasch mit dem 1:1. Ein klares Handspiel von Joscha Wagnermann half den Wolfsburgern zu 3 Punkten. Mohamed Amoura mit dem Siegtor. Nübel noch dran, mehr aber auch nicht. Ralf Hasenhüttl nach 4 Spielen ohne Sieg mal wieder glücklich.
Ja, und wir schauen auf die anderen Ergebnisse. Union Berlin gegen Gladbach 1:2. St. Pauli unterliegt Freiburg 0:1. Keine Tore im Spitzenspiel. Leverkusen gegen die Bayern. Gestern Augsburg gegen Leipzig ebenfalls torlos. Morgen noch 3 Spiele. Bremen hat dann Hoffenheim zu Gast. Frankfurt trifft auf Kiel und Heidenheim spielt gegen Mainz. Die Tabelle sieht so aus. Die Bayern weiter vorn vor Leverkusen, Frankfurt und Leipzig. Der Blick gleich nach weiter unten, wo Dortmund auf Rang 11 bleibt. In der Abstiegszone Heidenheim jetzt vor Bochum und Schlusslicht Kiel. Der Tennis-Weltranglisten-Erste Jannik Sinner, vor 3 Wochen noch strahlender Gewinner der Australian Open, hat überraschend mit der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA einen Vergleich geschlossen und einer 3-monatigen Sperre zugestimmt. Der Italiener war im März vergangenen Jahres 2-mal positiv getestet worden. Während die Tennis-Doping-Behörde der Argumentation Sinners gefolgt war, nach der das Steroid unabsichtlich in seinen Körper gelangt sei, legte die WADA Einspruch ein. Ohne Einigung wäre der Fall im April vor dem Internationalen Sportgerichtshof gelandet und Sinner hätte dann eine sehr viel längere Sperre gedroht. Und Johannes Tinjes Bø ist seit heute der alleinige Rekordweltmeister im Biathlon. Der Norweger gewann den Sprint im schweizerischen Lenzerheide. Tinjes Bø hat jetzt insgesamt 21 WM-Goldmedaillen gewonnen. Damit hat Bø, der seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt hat, seinen Landsmann Ole Einar Bjørndalen als Rekordchampion abgelöst. Würde er weitermachen, er würde wohl alle meine Rekorde brechen, sagte Bjørndalen heute nach dem überlegenen Sieg von Johannes Tinjes Bø.
Tja, Winter Wonderland beim Biathlon in Lenzerheide. Ob es bei uns auch winterlich bleibt, das verrät uns jetzt Carsten.
Es bleibt auf jeden Fall in den nächsten Tagen winterlich und ähnlich wie in den Alpen dort in Lenzerheide werden auch wir immer mehr Sonnenschein in den nächsten Tagen bekommen. Kurzer Blick auf die Sonnenscheinstunden von Berlin. Morgen ist eher noch verhalten, aber von Montag an bis mindestens Mittwoch wird es ziemlich sonnig werden. Warum wir morgen auf nur 3 Stunden kommen, das gilt nicht nur für Berlin, sondern in weiten Teilen Deutschlands. Es wird noch mal viele Wolken geben und die bringen auch Schnee. Zum einen im Westen, im Süden Deutschlands, aber auch im Nordosten. Und es kommt zumindest in diesen Gebieten ein paar Zentimeter an Neuschnee etwas zusammen. 1 bis 5 Zentimeter im Westen, im Süden Bayerns 5 bis 10, genauso wie übrigens auch an der Ostseeküste in Vorpommern. Und dort genau gibt es jetzt schon ein paar stärkere Schneeschauer, die hier von der Ostsee hereinziehen. Morgen früh zum Ende der Nacht setzt dann leichter Schneefall hier in der Eifel ein. Der zieht dann Richtung nördliches Baden-Württemberg und dann weiter in südliche Bayern im Verlauf des Tages. Die Schneeschauer im Nordosten, im Ostseeumfeld kann es bis etwa zur Mittagszeit geben. Am Nachmittag und zum Abend lösen sich die Wolken mehr und mehr auf. Das ist schon der Hinweis auf den sonnigen Wochenstart am Montag. Doch nun zu den Nachttemperaturen. 0 bis minus 5 Grad am Alpenrand, minus 10 im Erzgebirge und in der Oberlausitz sogar minus 14 Grad. Tagsüber bleibt es in der gesamten Osthälfte leicht frostig. Am wärmsten wird es am Rhein mit 2 bis 5 Grad. Am Montag und am Dienstag scheint dann verbreitet wirklich die Sonne. Es wird sehr schön. Es bleibt in der Osthälfte kälter als im Westen. Und die Nachttemperaturen sinken im Osten stellenweise auf unter minus 15 Grad.
In der Tat winterlich, frostig. Vielen Dank. Aber dafür Sonne. Carsten, schönes Wochenende noch. Das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten folgt jetzt das Wort zum Sonntag.
Ja, mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt fordert darin Theologin Johanna Fehring.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da, sagen für heute Abend Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Und bleiben Sie zuversichtlich.